Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, normalerweise gehe ich mittags ins Borromäum zum Essen. Bei besonderen Anlässen gibt es dann auch ein besonderes Essen, ein Festessen. Zum Beispiel, wenn der Kardinal von Utrecht zu Gast ist. Dann ergibt sich folgendes Bild. Mitten im großen Speisesaal sitzt der Kardinal, mit ihm unser Bischof und andere Bischöfe, die eingeladen sind. Links daneben ein Tisch mit den Weihbischöfen, rechts daneben ein Tisch mit den Domkapitularen, davor ein Tisch mit den Vertretern von der Stadt und der Politik mit jeweils einem Domkapitular dazu. Gegenüber auf der anderen Seite ein Tisch mit den Bischofsfahrern und davor dann zwei Tische mit den alltäglichen Gästen. Dahinter die Studenten, die Borromäer. Ein Musterbeispiel dafür, dass uns Katholiken die Hierarchie im Blut steckt. Da braucht man gar keine Tischordnung zu machen, keine Tischkarten zu verteilen. Das verteilt sich von selber. Jeder weiß, welchen Abstand er zu halten hat, zu wem er sich hinzusetzen hat. Hierarchisch von oben nach unten. Wie wunderbar, wenn man da so einen Paulus zu hören kriegt. Brüder und Schwestern, alle gleich. Ein Leib, zwar verschiedene Organe, Hand, Fuß, Augen, Geruch. Man kann auf kein Organ verzichten. Man stelle sich vor, ein Organ wollte alles sein. Interessant in diesem Text, es kommt ja einmal der Kopf vor. Aber der Kopf nicht als dirigierendes Zentrum, von dem alles ausgeht, das Kommando an den Fuß. Nein, der Kopf, der Erhabene, der Hochgepriesene, bedarf des krüppeligen Fußes. Und sonst wäre er ja arg behindert. Also es wird nicht Hoheit ausgespielt, sondern das Ineinander und das Ineinander gerade auch der einfachen, der niedrigen Dienste, alle zusammen, dann funktioniert es. Paulus hat dieses Kapitel aus der antiken Staatsphilosophie übernommen. Also die Vorstellung, dass eine Gemeinschaft, eine politische Entität, wie ein Leib ist, war in der Antike allgemein verbreitet. Für uns hat dieses Leib-Kopf-Modell nach wie vor allergrößte Aktualität. Paulus, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Haiti zeigt uns, dass es ein Weltmitleid gibt. Ein Volk leidet, alle tun was. Ein großartiger Vorgang. Ein ganz großartiger Vorgang. Aber wenn wir bei der politischen Bedeutung bleiben, muss man gleich ein zweites anschließen. Eine der größten Aufgaben besteht nicht nur darin, bei Katastrophen soziale Hilfe zu leisten, sondern alle Staaten dieser Welt zu einem human funktionierenden Organismus umzugestalten. Und Haiti ist, Gott sei es geklagt, ein Beispiel dafür, wo das eben nicht geschehen ist. Also dieser frühere Salesianerpater, der ja mal der Präsident gewesen ist, Befreiungstheologe, in Korruption bereichert, dass er jetzt irgendwo in Afrika sitzt und seine Millionen verzehrt. Und gerade wir Katholiken müssen uns sagen, dass in den katholischen Gebieten, selbst im Süden Europas, der Staat bis heute nicht richtig Staat geworden ist. Das ist, mit Max Weber gesprochen, eine protestantische Leistung. Der Staat als Rechtsorgan ohne Bestechung, Gesetz gilt, wird durchgeführt, selbst wenn der Souverän attackiert wird. Dieses Gemisch von Gewalt, von Banden, von Drogenkartellen, von Bestechung, In manchen europäischen Ländern, etwa auf dem Balkan, geht nichts ohne Besteck. Nicht einmal eine Eisenbahnfahrkarte kaufen. Den Staat zu einem human funktionierenden Instrument zu machen, eine der ganz, ganz großen Aufgaben unserer Welt. Jeder an seiner Stelle, gerade die Unteren, nicht abgeschrieben, sondern honoriert, aber das Zusammenspiel aller im Interesse von Recht und Menschlichkeit. Die zweite Frage natürlich, unsere Kirche. Nun, wenn man im Neuen Testament weiterblättert, der Epheserbrief, Jesus Christus, das Haupt, das die Kirche zusammenhält. Wegen dieser Stelle sind einzelne evangelische Exegeten zum Katholizismus konvertiert, Heinrich Schlier zum Beispiel. Kirche ist nicht einfach nur so der Verein, wo jeder daherredet, wo jeder machen kann, was er will. Es gibt eine von Jesus Christus gesetzte Autorität im Katholizismus. Der Papst Vicarius Jesu Christi, also das Haupt. Ohne das jetzt im Einzelnen diskutieren zu wollen, es ist durchaus ein Segen, wie man seit dem Vatikan II gesagt hat, ein Zentrum Unitatis zu haben. Eine Stelle, von der die Einheit her befördert wird. Eine Kirche, die sich auflöst und zerfleddert in ein Allerlei, ist dann irgendwann auch keine Kirche mehr. Dennoch, die heutige Lesung von Paulus, der originäre Paulus, das Haupt nicht als Kommandostelle, das Zusammenspiel aller. Wenden wir das jetzt einmal auf unsere jetzige Stunde an, auf die Eucharistie. In der Eucharistie sind wir alle gleich. Papst und Pastor, Staatspräsident und Gefängnisinsasse, Mann und Frau, alle gleich. Das wird Sie vielleicht verwundern. Der Priester ist nur der eine, der laut spricht. Aber was hier im Zentrum geschieht, alle gleich. Das Zentrum unserer Eucharistie ist das Selbstopfer. Römer 12,1, man kann es sich nicht deutlich genug einprägen. Brüder und Schwestern, Paulus, bringt euch selbst als Gott wohlgefälliges Opfer dar, das ist der wahre Gottesdienst. Josef Ratzinger, die Kernstelle aller Liturgie. Und was ist das, sich selbst als geistiges Opfer darbringen? Ganz eindeutig, das ist ein griechisches Moment. Die griechischen Philosophen, Paulus gebraucht genau den Ausdruck, die griechischen Philosophen sagen, weg mit den Stieropfern, den Blutopfern. Sudelei. Ein ethisches Herz zu haben, einen geläuterten Geist hervorzubringen, das ist Opfer. Alle Zeit der Wahrheit zu folgen und sich nötigenfalls dafür hinzugeben mit dem eigenen Leben. Der Tod des Sokrates. Das ist Opfer. Das übernimmt Paulus direkt. Verbindet sich natürlich mit dem Alten Testament, die Propheten. Wahres Opfer ist das Zeugnis für das Wort Gottes. Will ich denn das Blut der Böcke und Stiere? Haben wir doch alle im Ohr. Das Zeugnis für das Wort Gottes und als zweites Moment der Dienst an den Armen. Das ist das Opfer, das wir darbringen. Dieses Opfer hat erstgültig und einmalig und hervorragend dargebracht Jesus Christus. Mein Leben für die vielen. Und daran schließen wir uns an. Das ist unser Opfer. Und welche Stellung man da hat, in der Kirche oder sonst wo, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind eine Gemeinschaft der Opfernden, unterschiedslos. Ist ja bemerkenswert, das heutige erste römische Hochgebet, der alte römische Kanon, ist ja zerstückelt. Aber der enthält uralte Elemente. Und zu den uralten Elementen, die er enthält, gehört eine Kostbarkeit, von der Josef Andreas Jungmann, der große Erforscher unserer Eucharistie, gesagt hat, kommt sonst nirgendwo vor unter den vielen Hochgebeten, die wir aus der antiken Kirche haben. Nur im römischen Hochgebet. Und diese Stelle heißt, No servitui sedet plebs tua sancta. Wir, deine Diener hier, das sind die Priester, und dein ganzes heiliges Volk. Gleich, wenn es ums Opfer geht. Wir gemeinsam bringen das Opfer dar. Ein Priester hat, der Priester bringt nicht das Opfer dar für die Gemeinde. Die liturgische Bewegung hat sich darauf wieder besonnen. Pius XII. In seiner berühmten Enzyklika Mystici Corporis von 1943 hat diese Idee wieder ausgegraben, hat gesagt, das muss wieder hervorgehoben werden. In der Eucharistie sind wir alle gleich eine Opfergemeinschaft. Manche sagen, das sei der Beginn, die offizielle Absegnung der liturgischen Bewegung geworden. Kann ja so sein. Aber der eigentliche Gedanke ist zentral, urkatholisch, urrömisch, wir im Opfer alle gleich. Natürlich ergeben sich jetzt eine Reihe Fragen. Paulus hat ja in seiner Lesung, wir haben es gehört, eine Formel, die Sie heute in jeder Geschichte der Menschenrechte zitiert finden. Nicht Mann, nicht Frau, nicht Grieche, nicht Jude, nicht Heide, nicht Barbar, nicht gebildet, nicht ungebildet, nicht frei, nicht versklavt. Alle gleichen Christus. Für uns steht natürlich an Mann und Frau. Aber auch das, ich kann nie vergessen, ich war kürzlich in Leipzig in der Synagoge bei einem Gottesdienst, die Frauen sitzen an der Seite. In der Moschee gehören nicht dazu. Die Grundrechte sind Gott Dank im Christentum und auch im Katholizismus gleich. Gerade eben wegen dieses Opfers von allen dargebracht. Unterschiedslos. Natürlich stehen andere Fragen an mit dem Leitungsamt, aber gehen wir darauf nicht weiter ein. Wenn wir uns jetzt klar machen, das geistige Opfer, die Thysia Logikae, wie Paulus sie in Römer 12,1 zitiert, ja, denken wir natürlich also, ist das nicht wieder sozusagen dieses auf sich einhämmern, Vorsätze machen, du musst, du sollst, beeile dich, strenge dich an. Das ist es. Aber nicht nur. Ich denke, der Urquell aller Religion ist die Hoffnung, der Durchgang durch dieses Leben, durch den Tod, gibt es dann was. Also gerade wieder in Berlin gewesen, die zwei berühmten Bilder von Caspar David Friedrich von 1808. Die Bilder waren damals so berühmt, alle Romantiker haben einen Kommentar dazu geschrieben. Das eine Bild vom Titel her und vom Ansehen werden Sie es kennen. Der Mönch am Meer, also so ein schmuddeliger Sandstrand, im linken Drittel geht er so etwas vor. Dann das abgrundtief schwarze Meer mit ein paar Schaumkräuseln drauf. Dahinter erhebt sich eine Wand, aber nicht bloß von Regen, wie so eine Tsunamiwelle, die rollt. Und dann steht er auf dieser kleinen Insel, dieser Mönch, der Kapuziner, sagt Brentano. Verloren, du bist nichts mehr. Die Bilder sind gemalt nach Preußens großer Katastrophe 1806. Die totale Verlorenheit. Aber dann hinter dieser Tsunamiwand, da kommt Licht hervor. Und Caspar David Friedrich hat alle Bilder nach diesem Schema gemalt. Wir, unser Leben, die Dunkelheit, dahinter das Licht. 1808 das zweite Bild, untere Hälfte mehr oder weniger schwarz, die obere Hälfte erleuchtet, Nacht, Mond. Unten, wenn man genau hinsieht, da laufen so ein paar huddelige Mönchsgestalten Ein Eichenwald, die Knochenäste sieht man oben in den Lichthimmel hineinragen, in den Mondhimmel und die Ruine von Heldena bei Greifswald. Das war David Friedrich. Untergegangen ist die Germanenwelt mit ihrer Religion der Wodan. Untergegangen zu sein scheint das Christentum. Zum ersten Mal aggressiver Atheismus. Untergegangen zu sein scheint das Christentum. Aber da unten laufen da so Mönche rum zu einem Grab. Da stehen ein paar Kreuze und auf einem Grab sind so ganz kleine Lichter. Und die obere Hälfte ist, obwohl es Nacht ist, dahinter geht die Sonne auf. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, genau das feiern wir hier in der Eucharistie. Sich anschließen an die Hingabe Jesu Christi, die bitterst genug ist, Leiden, Kreuz und Tod, aber die Auferstehung. Paulus, wir werden gleichgestaltet dem Leidenden, dem Gekreuzigten, wir werden gleichgestaltet werden dem Auferstandenen. Der Durchgang unseres Lebens durch den Tod zur Auferstehung. Ich denke, das ist die urmenschlichste Hoffnung in allen Religionen ausgedrückt. Das feiern wir hier und jetzt im Anschluss an das Selbstopfer Jesu Christi. Großartiges Wort bei Johannes. Wer sein Leben gewinnen will, wer nur so zu sich hinkratzt, wird es verlieren. Der Aristid von Haiti. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen.